Anforderungen dokumentieren. Als Business Analyst oder in einer verwandten Rolle hast du das wahrscheinlich schon mal machen müssen, machen dürfen, machen sollen. Und oft wird es in Textform gemacht. Oft schreibt man nach bestem Wissen und Gewissen die Anforderungen runter, möglichst verständlich, möglichst nachvollziehbar. Aber ist das wirklich immer so verständlich und nachvollziehbar? Für die fachlichen Stakeholder, für die Kollegen der Umsetzung. Ich möchte dir ganz gerne 2, 3 kurze, knackige Tipps mitgeben, damit deine Anforderungen künftig textlich, ja, vielleicht sogar perfekt dokumentiert sind. Bleib dran und nimm wertvolle Impulse mit für deinen Arbeitsalltag.
Willkommen zum IBO-Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum IBO-Podcast. Jetzt mal Butter bei die Analyse. Mein Name ist Axel Naumann und wir schauen heute darauf, wie kann ich Anforderungen dokumentieren. Vielleicht kennst du das, alter Spruch aus dem Skat, wer schreibt, der bleibt. Ohne Dokumentation von Anforderungen wird es wahrscheinlich fast nie funktionieren. Einfach nur drüber sprechen, das wird nicht reichen. Drüber sprechen ist wichtig, aber ich brauche, dass es schriftlich fixiert wird. Wir haben in einem der vorhergehenden Videos schon mal geschaut Richtung User Stories. Also schau da gerne gleich im Anschluss drauf. Und mit User Stories haben wir ja schon eine Möglichkeit kennengelernt, Anforderungen zu dokumentieren mit vergleichsweise wenig Aufwand, vergleichsweise leichtgewichtig. Nun sind User Stories oft eine gute Wahl. Manchmal sagt man, das ist aber nicht unser Ding oder das ist vermeintlich zu agil. Ich würde ganz gerne heute mit dir gucken auf eine andere Möglichkeit, Anforderungen zu dokumentieren und in einer strukturierten Art und Weise. Freestyle kann jeder, runterschreiben, wie man meint, dass es richtig sei, kann jeder. Ich würde ganz gerne mit dir gucken, so eine einfache, aber trotzdem sehr effektive Herangehensweise, um da strukturiert unterwegs zu sein. Und auch hier, wir haben schon mal im anderen Video geguckt, was sind denn die wesentlichen Inhalte einer Anforderung bei der Anforderungsermittlung? Und wir greifen uns da diese Inhalte auf, wenn es jetzt auch Richtung Dokumentation geht. Nämlich ganz zentral ist, was ist denn die Aufgabe? Was ist die Funktionalität, die da erledigt werden soll? Nehmen wir das Beispiel Internetshop und eine sehr zentrale Funktionalität ist wahrscheinlich Artikel suchen und das entsprechend zu formulieren. Also da auch möglichst sauber zu sein und nicht vielleicht Artikelsuche zu machen, das wäre die Nominalisierung, sondern gerne das aufzulösen in Artikel suchen, Objekt und Verb, Objekt und Verrichtung und damit ist man da entsprechend sauber. Weil Artikelsuche könnte ja auch heißen, Artikelsuche löschen oder Artikelsuche neu starten. Da fehlt das Verb und Artikelsuche selber als Objekt, als Subjekt, das ist ein bisschen dürftig und unpräzise. Von daher bricht das auf, mach ein ganz klares Objekt, Artikel und mach ein ganz klares Verb suchen, damit das eindeutig ist. Ein zweiter ganz wesentlicher Bestandteil ist, wer führt diese Funktionalität durch? Wer macht's denn? Und 2, 3 große Möglichkeiten, die da, na, 2 sind es im Wesentlichen. Nämlich, entweder ich habe eine Person, einen Nutzer, einen Anwender. Jetzt beim Internetshop ist das wahrscheinlich der Kunde. Also der Kunde sucht Artikel. Andere Möglichkeit ist aber auch tatsächlich, dass die Maschine das macht. Die IT-Lösung sucht Artikel und von daher vollautomatisiert. Und da muss man schauen, wer ist denn ausführende Kraft? Wer führt das durch? Oder man spricht da zum Teil auch von der Begrifflichkeit her vom Aufgabenträger. In Praxis wird oft passiv formuliert. Da steht sowas wie Artikel sollen gesucht werden können oder Artikel können gesucht werden. Aber dann fehlt mir dieses Aktive. Wer macht das denn? Und das ist ein Unterschied, ob das jetzt der Nutzer, der Internetkunde ist, dann brauche ich eine Art von Benutzeroberfläche, eine GUI oder ähnliches, oder ob das die Maschine ist, dann brauche ich entsprechend einen Algorithmus, der das berechnet. Vielleicht ist sogar beides vonnöten, sowohl der Mensch, oder ich brauche die Funktionalität für den Menschen, für den Nutzer einerseits, für die Maschine, fürs IT-System andererseits. Aber bitte immer mit dazugeben, wer macht es denn? Dritter Bestandteil, welche Technik kommt zum Einsatz? Oft ist es ja nur das IT-System, dass der Nutzer in dem IT-System, in dem Internetshop unterwegs ist. Manchmal sind vielleicht auch noch andere technische Mittel im Einsatz. Ihr kennt das mit einer 2-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel beim Online-Banking. Ich logge mich eigentlich ein auf der Internetseite, brauche aber gleichzeitig mein Smartphone, wo ich dann entsprechenden Code hingeschickt bekomme oder ein Code generiert wird in der App. Und schon habe ich in dieser Funktionalität Online-Banking einloggen oder beim Online-Banking einloggen, habe ich auch ein entsprechendes zusätzliches Sachmittel über die reine Internetpräsenz der Bank entsprechend hinaus. dass man da guckt, welches Sachmittel ist entsprechend noch zusätzlich vonnöten. Und ein dritter Aspekt, den man mit berücksichtigen sollte, ist, wie wird diese Funktionalität, diese Aufgabe denn durchgeführt? Wir hatten es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Eine Möglichkeit ist vollautomatisiert. Ich habe keine menschliche Benutzerinteraktion. Also wenn Gesamtpreis beim Warenkorb im Internetshop ausgerechnet wird, da drückt jetzt kein Mensch mehr aufs Knöpfchen und sagt, hier, rechne mir den Gesamtpreis aus, sondern das passiert automatisiert. Die andere Möglichkeit ist, ich erwarte, dass jemand aufs Knöpfchen drückt und beim Einloggen ins Online-Banking muss ich auf diesen Login-Button drücken. Ich habe eine Benutzerinteraktion, die da ist. Und eine dritte Möglichkeit, die ist relativ selten innerhalb oder rund um IT-Lösungen, kommt aber manchmal noch vor, nämlich dass etwas manuell passiert außerhalb einer IT-Lösung, also da, wo vielleicht noch eine händische Unterschrift notwendig ist. Und das gibt's zum Teil ja noch, dass man irgendwo was unterschreiben muss. Ich kenne es zum Teil aus den Hotels, der Buchungsvorgang, alles elektronisch unterstützt, zum Teil teilautomatisiert, aber oft, dass ich es entweder in der App mache oder in den Bildschirmmasken. Wenn es dann aber darum geht, den Meldeschein auszufüllen, den Meldeschein zu unterschreiben, das passiert händisch. Da steht normalerweise kein Tablet, habe ich auch schon mal erlebt, aber oft ist es tatsächlich ein Stück Papier, was ich in die Hand gedrückt bekomme, ein Kugelschreiber. Und dann könnte ich diese Funktionalität, Meldeschein ausfüllen, Meldeschein unterschreiben, das könnte ich auch machen draußen, ohne Stromanschluss, ohne Internetanschluss. Kommt selten vor, dieses rein manuelle. Aber dass wir da möglichst sauber differenzieren. Ist die Funktionalität vollautomatisiert? Ist das eine Benutzerinteraktion, wo ein Mensch etwas mit der Maschine, mit dem IT-System macht? Oder in selteneren Fällen, dass wir schauen, wo ist es denn tatsächlich rein manuell? Das mag es ab und zu schon mal geben. Und damit haben wir wesentliche Aspekte. Was ist die Aufgabe, die Funktionalität? Wer führt das entsprechend durch? Gibt es zusätzliche Sachmitteltechniken, die zum Einsatz kommen? Und als weiterer Bestandteil, wie soll das denn passieren? Vollautomatisiert, dann wäre der Aufgabenträger durchführende Kraft die Maschine. Macht es ein Mensch, oft genug dann mithilfe der Maschine, beziehungsweise mithilfe des IT-Systems, seltener manuell. Und mit diesen Bestandteilen verhinderst du, im Passiv zu formulieren, mit diesen Bestandteilen verhinderst du, unpräzise zu sein in deinen Aussagen. Mit diesen Bestandteilen verhinderst du, irgendwas Wesentliches, Wichtiges zu vergessen. Es gibt noch weitere Bestandteile, weitere Inhalte, die durchaus sinnvoll sind, die man noch mit dazugeben kann. Die sind nicht immer vonnöten. Da verweise ich jetzt aber mal auf das Video rund um Anforderungsvermittlung, wo wir uns und auch unter dem Stichwort IBO-Würfel angeschaut haben, was gibt es für weitere Bestandteile, die man dann in so eine einzelne Anforderung mit reingeben kann. Ein Bestandteil habe ich bisher außen vor gelassen. Der gilt nicht für alle Anforderungen, ist aber für viele Anforderungen wichtig. Nämlich, unter welchen Voraussetzungen gilt denn diese Anforderung? Muss irgendwas erfüllt sein, damit tatsächlich diese Anforderung greifen kann? Da haben wir beim Beispiel Online-Banking. Eine Funktionalität ist Kontostand anzeigen. Würde ganz gerne als Online-Kunde wissen, beziehungsweise als Bankkunde wissen, wo steht denn mein Girokonto? Im Minus, im Plus oder irgendwo bei Null? Und was ist eine Voraussetzung? Was muss erfüllt sein? Welche Bedingung muss da sein? Klar, ich muss mich eingeloggt haben. Ich muss authentifiziert sein. Ansonsten könnte ja irgendjemand mit meinem Namen oder Kontonummer meinen Kontostand aufrufen. Das will ich nicht. Das will die Bank auch nicht an der Stelle. Heißt, in vielen Fällen werde ich eine Bedingung mit dazugeben. Eine logische Bedingung, wie jetzt in diesem Beispiel. Der Kunde muss vorher eingeloggt sein. Und oder eine zeitliche Bedingung, dass man zum Beispiel sagt, ja, er muss eingeloggt sein, logisch, aber zeitlich, das Login darf nicht länger als zum Beispiel 15 Minuten her sein. Ihr kennt das. Oft läuft bei den Online-Bankings auch ein entsprechender Countdown und nach einer gewissen Zeit wird man automatisiert ausgeloggt. Sei es, dass man gar nichts getan hat, sei es, dass die Zeit als solches entsprechend runterläuft. Also zu schauen, was sind zeitliche oder logische Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit diese Funktionalität tatsächlich durchgeführt werden kann. Anderes Beispiel, Ware bestellen im Internetshop. Was ist eine logische Bedingung? Naja, dass zumindest ein Artikel im Warenkorb liegt. Ansonsten wird das mit der Ware bestellen schwierig. Vielleicht gibt es auch andere logische Bedingungen, dass man sagt, naja, aber der Bestellwert darf nicht größer sein als 500 Euro, weil uns sonst das Risiko als Internetshop zu groß ist oder 5000 Euro. Gibt es vielleicht auch eine zeitliche Bedingung? Ja, vielleicht darf der Warenkorb nicht älter sein als 30 Minuten. So lange wird die Ware im Warenkorb reserviert, hinterlegt Und nach 30 Minuten wird sie rausgenommen, weil man annimmt, dass die Internetkunde der Internetkunde nicht mehr vor dem Bildschirm sitzt. Und zu schauen, was ist eine zeitlich logische Bedingung für diese Aufgabe, für diese Funktionalität Ware bestellen. Das geht so ein bisschen in die Richtung if then. If zeitlich logische Bedingung ist erfüllt, dann kann diese Funktionalität durchgeführt werden. Und in der Programmierlogik gibt es sicherlich noch ausgefeiltere Herangehensweisen, aber so ein ganz zentraler, ganz basale Herangehensweise ist tatsächlich diese If-Then-Geschichte. Und wenn wir das mit berücksichtigen und das in eine fachliche Anforderung mit dazugeben und sagen, was muss dann aus einer fachlichen Sicht vorliegen, zeitlich logisch, damit die Aufgabe die Funktionalität greifen kann, dann haben wir da einen großen Mehrwert geschaffen und dann haben wir die große Chance, die Anforderungen tatsächlich präzise zu formulieren. Ich bringe jetzt noch zwei Begriffe mit ins Spiel, die wir im Prinzip schon kennengelernt haben, ohne dass ich sie so benannt habe. Nämlich universelle Anforderungen und nicht universelle Anforderungen. Nicht universelle Anforderungen haben genau mindestens eine zeitlich logische Bedingung. Ware bestellen setzt voraus, dass ein Artikel mindestens ein Artikel im Warenkorb ist. Nicht universell. Ich brauche einen speziellen Fall, beziehungsweise ich brauche eine Voraussetzung. Universell, da gibt es diesen Trigger nicht, da gibt es diese Voraussetzung nicht. Das könnte zum Beispiel sein, der Internetshop ist in deutscher Sprache verfügbar. Da gibt es jetzt keine Voraussetzung, die erfüllt sein müsste. Das ist eine grundlegende, eine universelle Anforderung, die entsprechend da ist. Es ist ein Stück weit Definitionsfrage in manchen Fällen. Ist die Anforderung universell oder nicht universell? Wollen wir sie universell oder nicht universell gestalten? Könnte zum Beispiel sein, der Internetshop soll in griechischer Sprache zur Verfügung stehen, dass man sagt, ja, aber nur auf Knopfdruck. Also Standardsprache ist Deutsch, das ist das Universelle und auf Knopfdruck gibt es die Möglichkeit, das auf Griechisch umzustellen. Das kann natürlich aber auch anders sein, dass Griechisch vielleicht die Standardsprache ist und das gilt es dann entsprechend mit den Stakeholdern, mit den Fachbereichen abzustimmen. Seht ihr das als universelle oder nicht universelle Anforderung? Die allermeisten Anforderungen werden nicht universeller Natur sein. Zumindest zeigt das meine Erfahrung, unsere Erfahrung. Ich habe diese zeitlich logischen Bedingungen und nur wenn die erfüllt sind, ist diese Funktionalität tatsächlich durchzuführen. Du siehst dieses Video auch oder hörst diesen Podcast, weil du vorher auf Play gedrückt hast. Vielen Dank dafür. Von daher, auch da gibt es ja eine gewisse zeitlogische Bedingung und davor ist die Seite aufgerufen worden von dir. Auch dafür vielen Dank. In Praxis, letzter Gedanke, in Praxis werden nicht universelle Anforderungen leider oft universell formuliert. Da fehlen diese Vorbedingungen. Manchmal ergibt sich das aus dem Zusammenhang, manchmal ist das klar wie Klößchenbrühe. Es gibt aber sicherlich genügend Fälle, wo die Kollegen der IT, der Programmierung das dann selber überlegen müssen. Dann wird es vielleicht getroffen, so wie es fachlich gebraucht wird. Sicherlich aber auch nicht immer wird es richtig dann überlegt. Von daher gibt doch bitte diese zeitlich logische Bedingung mit dazu. Diese Wenn-Dann-If-Then-Geschichte. Und schon macht man sich das Leben ein Stück weit einfacher. Ich verlinke dir unten in der Infobox in den Shownotes ein, zwei Beispiele, wie das aussehen kann. Schau da gerne rein. Lass gerne ein Abo da, damit du für die weiteren Folgen des IBO-Podcasts informiert bist. Sei es, dass du es dir anhörst, sei es, dass du gerade vor YouTube sitzt und mir zuschaust. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen. Bis dahin eine gute Zeit.
IBO-Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.